Ich finde interessant, dass du sagst, Schülerinnen orientiert, auch Lehrerinnen orientiert. Also wenn ich Material finde, gucke ich auch immer ganz schnell, passt das zu mir als Lehrperson? Also kann ich das wirklich umsetzen?
Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist in diesem neuen Themenformat inklusives Klassenzimmer. Heute geht es noch nicht um einzelne Bereiche, die wir vorstellen wollen. Heute möchte ich dir Robert vorstellen. Robert von 45 Minuten. Du hast es im Teaser schon mal kurz gehört. Wir kooperieren in Bezug auf dieses Themenformat. Und wenn du in der Instagram-Community der LehrerInnen unterwegs bist, dann kennst du Robert von 45 Minuten bestimmt schon. Also Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bist und dieses ganze Themenformat begleitest.
Ja, freue mich, bei dir im Podcast zu sein.
Du hast bestimmt selber, wenn du bei Instagram unterwegs bist, auch schon mal eine der Sternstunden vom Team 45 Minuten benutzt. Wir wollen kurz heute ein bisschen darauf eingehen, was ist das überhaupt, was sind die Sternstunden und auch, wie ist die Idee entstanden. Und dann wollen wir kurz darauf eingehen, wie Robert auch diese Reihe hier begleiten wird. Also Robert, erstmal, nimm mich mal mit. Sternstunden. Es geht also darum, dass LehrerInnen von LehrerInnen profitieren. Wir teilen also Material, Sharing is Caring, aber wie kamst du darauf, neben einem Job als Lehrer überhaupt mit deiner Partnerin zusammen diese Plattform aufzubauen?
Ja, Sharing is Caring war also nicht so der erste Gedanke tatsächlich. Es ging los in der Corona-Pandemie. Man hat also nach Lösungen gesucht, wie man unter Umständen die Schüler trotzdem irgendwie mitnehmen kann, auch wenn sie jetzt zu Hause sind und es eben nicht nur darum geht, einzelne, ja, Stunden im Buch irgendwie nachzuarbeiten. Deswegen haben wir eben angefangen und haben dort Lernvideos erstellt. Einige davon findet man auch noch bei YouTube, sind da jetzt ein Stück weit davon abgekommen. Ja, und dann entstand irgendwann aus der Community selbst heraus diese Sternstunden-Idee. Es war dann ein Kommentar, der uns dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, wir machen das. Der Kommentar hieß nämlich, ja, mach doch einfach mal. Und ja, dann mit ganz einfachen Mitteln haben wir eine Website aufgebaut und schon so nach einer Woche waren das dann schon so 15 Sternstunden gewesen. Und habe so gedacht, ja, okay, also die Idee hat definitiv Potenzial. Und ja, seitdem geht es also immer weiter und jeden Tag kommen mittlerweile schon so 10, 15 Sternstunden eben bei uns an. Ja, ist eine große Arbeit, aber eben auch eine große Freude und ich glaube für viele schon Inspiration zumindest. Man kann die Stunden, ich denke, darauf müssen wir auch nochmal kommen, nie eins zu eins übernehmen. Man muss eben die Stunden anpassen. Es soll immer nur Inspiration sein und dementsprechend, ja, funktioniert das Ganze ziemlich
Ja, sind
gut.
auch mittlerweile schon 1928 Sternstunden, habe ich gesehen. Und zwar für alle Fächer, die man sich vorstellen kann. Über Sachunterricht, Spanisch, Russisch, Biologie, Deutsch, es ist alles mit dabei. Und das finde ich sehr faszinierend. Und vielleicht, um kurz nochmal darauf einzugehen, wie das funktioniert, korrigiere mich dann gerne, wenn ich es nicht korrekt sage. Es geht darum, eine Sternstunde selber einzureichen und dadurch hat man Zugang auf alle anderen Sternstunden, wenn man sich auf der Hauptseite bewegt. Ihr habt ja daneben noch einen Shop aufgebaut, wo man eben auch Sternstunden erwerben kann. Wie kam die Idee zu dem Shop und habt ihr den Eindruck gehabt, dass der andere Bereich nicht ausreicht, weil es zu viel Arbeit für LehrerInnen ist, selber eine Sternstunde einzureichen? Oder woher kam das?
Ja, gut, dass die Frage kommt. Das Grundkonzept wird immer gleich bleiben. Also, das wirklich jeder könnte uns ernst nehmen. Wer eine Stunde einreicht, bekommt also Zugriff auf alle Stunden kostenlos. Auch die Stunden, die also im Shop erhältlich sind. Trotzdem kam tatsächlich sehr oft die Frage, oder die Frage kommt nach wie vor jeden Tag, kann ich denn die Stunde nicht auch erwerben? Und so haben wir uns eben dafür entschieden, einen Teil der Stunden mit Autorinnen, Autoren dort eben auch anzubieten. Einige Stunden sind also auch von uns selbst, wo eben hier beide partizipieren und dann eben auch die Stunden erworben werden können. Aber natürlich auch hier der Appell, ja, reicht eine Stunde ein, dann habt ihr den Zugriff und könnt also dort ja auf die Art und Weise partizipieren. Genau.
Du hast eben schon angesprochen, es ist viel Arbeit. Wie macht ihr das? Habt ihr beide eine Vollzeitstelle? Arbeitet ihr als Teilzeitlehrkräfte? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist. Ihr betreut ja Instagram und da seid ihr auch sehr aktiv. Ihr betreut die Webseite, ihr schaut euch die Sternstunden an in Bezug auf Lizenzverletzungen. Klingt nach sehr, sehr viel Arbeit.
Arbeiten tatsächlich noch in Vollzeit, eine Partnerin in einer leichten Teilzeit. Und ja, es ist die Faszination dafür, die Rückmeldungen, die also hier tagtäglich kommen, dass das, was uns antreibt, letztlich natürlich, ich mag Social Media einfach. Ich glaube, wenn man diese Affinität dann nicht hat, dann ist das Ganze auch sinnlos. Ich mag die Kommentare, ich mag, dass eben auch Freundschaften entstanden sind, auch mit Accounts, die größer sind, die kleiner sind. Das tut erstmal gar nicht zur Sache. Und das ist das, was uns antreibt. Und ja, die Frage kommt tatsächlich oft: Wie macht ihr das? Ganz einfache Antwort, weil das Postfach voll ist. Also es kommen halt immer wieder neue Sachen rein und man ist natürlich auch fasziniert von vielen Stunden, die tatsächlich wirklich, wo man sofort sieht, okay, da ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen und dem will man natürlich auch Genüge tun und dann eben die Stunden auch wirklich an den Mann bringen oder an die Frau und dann landen die auch relativ schnell auf dem Block, ja.
Ja. Es gibt ja bestimmte Kriterien für eine Sternstunde, wenn wir jetzt hier ZuhörerInnen haben, die sich denken, oh wow, mein Vertretungsunterricht ist gerettet, ich brauche unbedingt Sternstunden. Oder ich möchte mich eben auch inspirieren lassen und dann meine eigene Stunde auf den Inspirationen basierend irgendwie umsetzen. Es gibt bestimmte Kriterien. Vielleicht kannst du die einmal aufzählen. Was ist wichtig, wenn ich sage, ich möchte eine Sternstunde einrechnen? Worauf muss ich achten?
Ja, ist relativ kompliziert, das jetzt ganz, ganz schnell zu erklären. Aber was ein ganz häufiger Punkt ist, ist das Lizenzrecht. Wir bewegen uns im Internet. Die Stunden sind also auch häufig für 24 Stunden freigeschaltet, sodass eben wir mittlerweile bei einigen Sternstunden auf Downloads innerhalb der 24 Stunden von 5.000, 6.000 Downloads kommen. Das heißt, die sind also dann schon sehr schnell auch verbreitet. Und dementsprechend nehmen wir das also sehr ernst, weil natürlich das für uns auch eine Gefahr darstellt, dass im Prinzip dort Leute aufmerksam werden und das Ganze nicht so gut finden. Auch das gibt's, ne? Das ist ein ganz kleiner Prozentteil, aber den gibt es. Also das Lizenzrecht ist enorm wichtig. Wir haben uns dort bestmöglich fortgebildet. Natürlich werden wir auch nicht jede Frage klären können, aber schon einiges. Deswegen gucken wir uns die Stunden also hier genau an. Sind auch immer angewiesen auf Hinweise der Community. Also manchmal stellt sich auch heraus, dass eben Sachen hochgeladen wurden, die sich also in irgendwelchen Lehrwerken schon wiederfinden. Die würden wir dann also sofort entfernen, wenn sowas passiert. Ne? Wird aber bei anderen Anbietern also genauso eine Rolle spielen, wenn man jetzt sich bei 4Teachers befindet oder bei Eduki, auch dort wird es das geben. Ja? Genau, also dort sichern wir uns ab. Ja, was wichtig ist, ist natürlich, dass das Material gut ist, Schülerinnen orientiert ist. Das ist uns besonders wichtig. Und ja, trotzdem oft die Angst, die Stunde, ich werde doch niemals den Stunden gerecht, die schon dort bei Instagram zu sehen sind. Ausdrücklich nein, wir suchen solide Stunden, mit denen man dann eben wirklich so eine 45-Minuten-Stunde oder 90 Minuten oder 60, da gibt's ja, ist ja auch in den Ländern unterschiedlich, eben gut bestreiten kann. Darum geht's, ja.
Wir haben eben, oder du hast eben kurz erwähnt, dass es natürlich nicht 100% so umsetzbar ist. Da muss ich direkt an einen Satz aus meinem Seminar denken, wo mein Dozent auch immer gesagt hat, niemals eine Stunde nehmen, die schon existiert. Das ist natürlich auch sehr praxisfern, aber so hat er es damals gesagt, weil es muss immer auf die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen ausgelegt sein. Und da sind wir jetzt auch, glaube ich, schon bei der Themenreihe, weil natürlich, ne, es geht natürlich immer darum, dass man das, du hast eben schon gesagt, als Inspiration sieht, dass man Teile benutzt und dass man es dann anpasst, dass man dann schaut, vielleicht muss ich eine Stunde, die hier für 45 Minuten geplant ist, dann auf 90 ausweiten, füge noch Bereiche dazu, differenziere mein Material noch in Bezug auf meine SchülerInnen, meine Lernvoraussetzungen in der Klasse, die dort sitzen. Was sind so wichtige Punkte, wo du sagst, da sollte man darauf achten, wenn man sich eine Sternstunde nimmt? Gibt es da so ein paar Dinge, wo du sagst, das wäre euch auch wichtig im Gebrauch der Sternstunden für die Leute, die sich diese Sternstunden nehmen?
Ich find interessant, dass du sagst, Schülerinnen orientiert, auch Lehrerinnen orientiert. Also wenn ich Material finde, gucke ich auch immer ganz schnell, passt das zu mir als Lehrperson? Also kann ich das wirklich umsetzen oder ist mir das völlig fern? Also, und das ist in allermeisten Fällen mein erster Blick, wenn ich auch auf den Verlaufsplan schaue, geht das mit mir selber irgendwie kongruent oder ist das völlig fern von mir? Also das eine, ja. Wenn ich mir jetzt die SchülerInnenperspektive anschaue, dann sollte dort natürlich eine Handlungsorientierung drin sein. Das ist für mich ganz wichtig, dass die SchülerInnen also selber ins Handeln kommen. Im besten Fall, dass auch Bewegung mit drin ist, ja. Also dass die nicht dort 90 Minuten an ihrem Platz sitzen und mal ganz extrem gesagt Aufgaben abarbeiten, was leider die Realität ist. Also wir brauchen uns da nichts vormachen. Also ich glaube, dass das in vielen, vielen Klassenzimmern einfach so abläuft. Ja? Also dass Bewegung mit dabei ist, das ist mir wichtig. Und das natürlich auch, da sind wir jetzt in deinem Podcast natürlich richtig, dass auch die Aufgaben im besten Fall differenziert sind. Dass das nicht immer möglich ist für die ganz normale Lehrkraft, besonders wenn eben unterschiedlichste Bedarfe und da 28 SchülerInnen dort sitzen, dann brauchen wir uns nichts vormachen, dass das eben für viele eine extreme Herausforderung ist und auch eine Überforderung ist.
Ja, und diese Überforderung resultiert ja auch aus dem Nichtvorhandensein des Hintergrundwissens, ne? Also es gibt heutzutage immer noch viele Universitäten, da sie sehen Lehramtsstudierende kein einziges Inklusionsseminar in ihrer ganzen Lehramtszeit, wenn sie nicht explizit Sonderpädagogik oder Inklusionspädagogik studieren. Das ist natürlich auch ein Riesendefizit, weil es braucht ja auch Jahre, sich zu den verschiedenen Bereichen fortzubilden. Also selbst wenn ich den Anspruch habe an mich als Lehrkraft, ich möchte mich jetzt zu den verschiedenen Kindern mit den individuellen Bedarfen, die ich hier sitzen habe, fortbilden, dann dauert das ja auch Jahre, bis ich das so intensiv gemacht habe zu den Bereichen. Und auch dazu fehlt dann eben oft die Zeit. Also
Ja,
sind wir
ich bin das beste Beispiel. Ich hab nie was in meiner Lehramtsausbildung dazu gehört. Das ist einfach so. Also was man weiß, ist Learning by Doing. Und ja, natürlich immer auch angepasst auf die Situation. Ich bin also in der Schule, wo das im Prinzip kaum eine Rolle spielt, außer bei sozial-emotionalen Geschichten. Und dort liest man sich natürlich dann bedarfsgerecht was an. Aber das hat nichts mit adäquaten Reaktionen dann oft zu tun. Das ist einfach so. Leider, ja.
ja. Und dass das Realität ist, das bemerken wir auch immer wieder. Bemerken wir, weil meine Podcast-Kollegin Mia ist auch Sonderpädagogin. Diese Rückfrage haben wir auch schon oft im Podcast bekommen und auf Instagram. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, es schwebt mir schon länger im Kopf rum, dass wir wirklich dazu ein bisschen was teilen wollen. Dass wir sagen wollen, okay, ich habe es im Teaser schon mal gesagt, ne, was sind die Bedarfe von meinen SchülerInnen hier und einfach verschiedene Bedarfe auch vorzustellen und zu sagen, okay, wir machen Teil 1 und Teil 2 innerhalb einer Folge und sprechen in Teil 1 erstmal über theoretische Grundlagen, weil das so wichtig ist. Also ich habe letztens eine Forschung gesehen, die kann ich gerne auch hier drunter verlinken, dass Inklusion signifikant besser dann funktioniert, wenn die Lehrerinnen und Lehrer über die jeweiligen Bedarfe Bescheid wissen. Also nur wenn ich weiß, was ADHS genau ist, kann ich da überhaupt drauf eingehen. Als ganz krasses Beispiel, wenn ich sowieso denke, ADHS ist nur eine Modeerkrankung und das Kind ist eigentlich nur faul und respektlos, naja, dann kann ich auch nicht auf sein Verhalten eingehen. Wenn ich aber weiß, okay, das Kind hat ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis, deswegen funktioniert das Kurzzeitgedächtnis nicht so gut und deswegen vergisst das Kind andauernd Hausaufgaben und vergisst sich an Regeln zu halten, dann denke ich nicht, das Kind ist respektlos. Sondern dann denke ich, okay, wie kann ich das Kind unterstützen, dass es das nicht vergisst? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir hier erstmal wirklich so einen kurzen theoretischen Einstieg machen in diese Themen, um das Verständnis zu erhöhen. Und dann kommst du, Robert, auch ins Spiel. Dann sprechen wir um Umsetzbarkeit. Dann sprechen wir darüber, okay, und was können wir denn jetzt machen? Wie kann ich denn meine Stunde differenzieren? Also ich meine, man kann ja in 2000 Richtungen Stunden differenzieren. Ich kann die auf einem bestimmten Niveau differenzieren, auf einer Niveaustufe, wenn wir jetzt von der Gesamtschule ausgehen. Ich kann aber natürlich auch in Bezug auf inklusive oder sonderpädagogische Bedarfe oder auch sprachliche Bedarfe differenzieren. Das heißt, auch da gibt es sehr viele verschiedene Wege. Und da wollen wir dann gucken, okay, wie muss das Material denn differenziert sein in Bezug auf einen bestimmten Bedarf? Was für zusätzliche Hilfen kann ich den jeweiligen Kindern vielleicht bieten? Und auf welche Dinge muss ich vielleicht auch gerade, ne, du hast eben von emotional-sozialen Problemen gesprochen, da muss ich auf bestimmte Dinge in der Planung meiner Unterrichtsstunde achten. Und was ist das denn dann, auf was ich achten muss? Und jetzt kommt Robert ins Spiel. Ich bin Sonderpädagogin. Ich habe das in meinen letzten Jahren gelernt. Ich habe das mit meinen Gruppen, SchülerInnengruppen alles ausprobiert. Aber die, die hier zuhören, sind zum großen Teil nicht Sonderpädagoginnen. Das heißt, wir wollen wirklich, dass du mit dem, was wir hier sagen, was anfangen kannst. Das heißt, Robert ist hier meine kritische Stimme im Background, die immer wieder nachfragt, was das denn bedeutet. Was bedeuten denn die Dinge, die ich hier überhaupt sage? Was heißt das denn, wenn zum Beispiel im Hinblick auf Aufgabenplanung für SchülerInnen eine Aufgabe differenziert werden soll? Und dann kann Robert kritisch nachfragen und sagen, okay, was ist das? Damit wir es wirklich für euch hier als Zuhörerinnen wirklich ganz transparent machen können und umsetzbar. Robert, möchtest du dazu noch was ergänzen, was dir vielleicht auch wichtig ist, darin hier mit teil zu sein oder mit bei der Umsetzbarkeit von Inklusion zu unterstützen?
Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für eure Arbeit. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der tatsächlich dort unterrepräsentiert ist und wir uns dann letztendlich auch dafür entschieden haben, hier mit teil zu sein, weil genau das ist es. Ja, man hört vieles und denkt im ersten Moment, okay, das überfordert mich total. Aber ja, das Hintergrundwissen ist es tatsächlich. Ja, und wenn du jetzt von sozial-emotional sprichst, ich glaube, das Einzige, an was ich mich dort immer gehalten habe, diesen Problem, ne, in Anführungszeichen, wir sehen uns hier über die Kamera, ich mache hier mit Anführungszeichen, war tatsächlich die Beziehung herzustellen. Und das lernt man in keinem Fachbuch. Also das ist einfach dort der Punkt gewesen, immer wieder und immer wieder dran zu bleiben und nach einem halben Jahr dann wirklich dort auch signifikante Verbesserungen zu sehen. Ich glaube, das ist das, was dort Lehrpersonen auch ausmacht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und auf diese Dinge werden wir auch noch eingehen. Gerade der Bereich sozial-emotional ist ja extrem groß. Ich habe mir mal so ein paar Themen rausgegriffen, so in Bezug auf oppositionelles Verhalten, aggressives Verhalten, aber auch in Bezug auf Verhalten, das eher so nach innen gekehrt ist, wie zum Beispiel Kinder, die auch dann von einer Depression gefährdet sind. Also es geht dann auch um Kindern mit psychologischen Schwierigkeiten. Wie kann man darauf eingehen? Also es wird breit, es wird groß. Mal gucken, wie viele Podcast-Folgen wir dann dazu machen werden. Und ich habe es eben auch schon gesagt in der Teaser-Folge, letztes Mal in der Teaser-Folge, das heißt, hör auch gerne rein, wenn du die noch nicht gehört hast, dass wir auf jeden Fall auch Betroffene zu Wort kommen lassen. Wir wollen jetzt nicht nur als Menschen, die nicht betroffen sind, davon sprechen, was man dann machen soll, sondern wir wollen vor allem, also es sollen auch Menschen zu Wort kommen, die betroffen sind. Ich muss immer an dieses Klischee denken von den weißen Männern, die in einer Talkshow über etwas sprechen, was sie selber nicht betrifft. Und den Fehler wollen wir nicht machen, sondern dann eben auch wirklich Menschen, die betroffen sind, zu Wort kommen lassen, weil das so wichtig ist, dass die auch eine Stimme bekommen, weil die werden auch oft zu wenig gehört. Gut, dann wollen wir uns an dieser Stelle erstmal verabschieden. Die nächsten Folgen kommen. Die nächste Folge wird erstmal zum Thema ADHS sein und die kommt vermutlich am 15. April. Also es ist auch noch ein bisschen hin, bis diese Folge kommt. Wir haben genug Zeit. Es wird Material auch zur Verfügung gestellt. Auf welche Plattform, das teilen wir dann noch mit dir, wo das Material dir zur Verfügung gestellt wird, damit du dann eben anhand dieser Beispiele dann auch für dich selber entscheiden kannst, okay, wie kann ich das für meinen Unterricht, für meine Lerngruppe dann eben anpassen? Aber du hast etwas, mit dem du wirklich praktisch direkt arbeiten kannst, um es dir wirklich die Überforderung so gering wie möglich zu halten. Wir danken dir, dass du zugehört hast. Robert, hast du noch ein, zwei letzte Worte an die ZuhörerInnen?
Ja, ich kann nur sagen, wichtiges Thema, häufig unterrepräsentiert. Ja, hört rein hier bei der Laura. War super angenehm. Ich freue mich auf die weiteren Folgen und ja.
Ich freue mich auch sehr auf die weiteren Folgen. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, wir danken dir vielmals, dass du dabei warst und freuen uns, wenn du weiterhin beim Themenformat dabei sein wirst, wenn du das Themenformat teilst, über Instagram, über WhatsApp an Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen, vielleicht in deinem Lehrerzimmer davon erzählst, weil wir wollen Inklusion mehr in die Schule bringen und zwar umsetzbar. Und mal schauen, ob wir das hier mit dem Themenformat schaffen. Bis dann!